Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Schönen guten Abend. Sie empfangen Studio Merten auf den Frequenzen 91,2, 98,9 und 107,9. Ja, und um auf diesen Frequenzen was sagen zu können, muss ich keine Prüfung ablegen. Es gibt aber Frequenzen, da ist das notwendig, und zwar die Frequenzen, wo es um Alpha, Kilo, Tango und Sierra, im Sierra-Alphabet vor sich geht. Otto Ganser hat sich mal in die Sphäre des Amateurfunks begeben, und so können Sie in anderthalb Stunden erfahren, warum Dr. Sigmar Köpp auf dem Höhenweg in Merten eine so riesige Antenne stehen hat. Dr. Sigmar Köpp pflegt Kontakte in die ganze Welt, also eine interessante anderthalb Stunden im Studio Merten. Für die Musik sorgt heute Andrea Marx, unter Mikrofon Bianca Schmidt.
Ja, ich bin jetzt hier in Merten auf dem Höhenweg. Das ist eine Straße, die liegt wirklich sehr hoch. Und ich bin hier im Hause von Dr. Sigmar Köpp, und er ist Funkamateur. Und ich sitze jetzt hier in einem Raum, da sind unheimlich viele Geräte. Und Sie, Herr Dr. Köpp, können bestimmt mal ein bisschen grundsätzlich dazu sagen, wie läuft das eigentlich, wenn man funkt, so durch die halbe Welt, wie Sie das können. Wie hängt das alles zusammen?
Wie hängt das zusammen? Zunächst mal kennt natürlich jeder Zuhörer, denke ich, die Möglichkeit, Töne und auch Bilder per Funk durch die Welt zu schicken, zumindest in den näheren Umkreis, denn das, was im Moment hier durch den Lautsprecher kommt, das geht ja auch über Funkwellen. Und zunächst kann man sagen, per Amateurfunk geht die Sache eigentlich auf gleiche Weise, nur dass die Frequenzen und Wellenbereiche, die da benutzt werden, ein bisschen andere sind. Und von daher aber auch die Eigenschaften der Ausbreitung für diese entsprechenden Wellen etwas andere sind. Und da ist es eben so, wenn man statt der Ultrakurzwellen, über die also jetzt diese Sendung zu Ihnen kommt, wenn man da Kurzwellen benutzt, dann kann es tatsächlich passieren, dass man auf einmal am anderen Ende der Welt gehört wird. Naja, auf einmal gehört wird, ist natürlich übertrieben. Man zielt geradezu darauf hin, dass das passiert, und benutzt deshalb Richtantennen, die das, was man spricht, eben genau in diese Richtung also transportieren.
Ja, eine Zwischenfrage, Richtantennen. Ich habe also eine gewaltige Antenne hier auf dem Dach gesehen, und die ist mir schon vor längerer Zeit hier aufgefallen. Und wir sind hier so auf einem höheren Niveau und können weit Richtung Osten und oder Südosten auch schauen. Und das hat ja auch Vorteile. Diese Antenne, ja, was bewirkt die? Wie funktioniert das dann genau mit dieser Antenne?
Tja, also in dieser Antenne, da werden Ströme angeregt durch den Sender, der an diese Antenne angeschlossen ist, und diese Ströme wieder, die erzeugen ein elektromagnetisches Wechselfeld, ohne das jetzt im Einzelnen erklären zu wollen. Jedenfalls resultieren daraus Funkwellen, und diese Wellen, die haben halt die Eigenschaft, sich zunächst mal geradlinig auszubreiten. Und jetzt kommt eben der Punkt, eine solche Richtantenne sorgt dafür, dass die Ausbreitung möglichst parallel zur Erdoberfläche passiert, also möglichst auf den fernen Horizont hinzielt, denn die Wellen, die müssen an einer oberen Luftschicht, an der Ionosphäre, reflektiert werden, um dann wieder wie an einem Spiegel reflektiert, also zum Boden zu gelangen, dort eventuell wieder reflektiert zu werden und dann also zu den Hörern schließlich zu kommen oder zu dem Funkpartner, mit dem man sich unterhalten möchte. Also kurz und gut, die Richtantenne dient dazu, die Wellen etwas zu bündeln und damit also zu erreichen, dass die Funkwellen möglichst flach abgestrahlt werden.
Sind Sie denn bewusst hier auf diese Höhenlage gezogen, hier ins Vorgebirge, um bessere Abstrahlung zu haben?
Ja, also dazu ein ganz klares Jein. Es war so, als wir herzogen, habe ich das Hobby noch nicht betrieben, hatte aber wohl im Hinterkopf, es vielleicht irgendwann mal zu machen. Das war so in Jugendzeiten, da hatte ich mich mal dafür interessiert und hat gedacht, irgendwann machst du das mal wieder. Und man kann nicht sagen, dass das deshalb ausgewählt wurde, aber so ein bisschen im Hinterkopf hatte ich es halt schon.
Mhm. Ja, wenn Sie jetzt ein Funkgespräch, also konkret in eine Praxis führen wollen, wie läuft das denn so ungefähr ab, damit der Hörer sich ein Bild davon machen kann. Wie funktioniert das? Sie schalten dann irgendein Gerät ein, wir können das ja sicher gleich auch mal machen, aber vielleicht vorab erzählen Sie mal kurz, wie das ungefähr dann funktioniert.
Ja, also richtig, der Hauptschalter ist das Wichtigste an der ganzen Sache, damit Strom in die Sache reinkommt und man muss schon an einigen Abstimmknöpfen drehen, damit die Sache zum Funktionieren kommt und zum Kern der Sache. Das Üblichste ist vielleicht, dass man einen sogenannten allgemeinen Anruf startet mit so ein paar verklausulierten Kodierungen, die man da also in die Luft lässt und dann horcht man mal auf derselben Frequenz nach, auf der man vorher den Anruf gestartet hat, ob da nicht irgendeiner ist, der sich meldet, entweder irgendwo in der Welt oder in Richtung der Antenne, wo man also die Antenne gerade hingerichtet hat, oder man guckt einfach mal, ob da jemand kommt. Man kann auch sagen, ich möchte gerne jemanden sprechen in Japan, also einen allgemeinen Anruf speziell für Japan starten und hofft dann, dass sich ein japanischer Funkamateur meldet oder halt sonst irgendwo und guckt dann mal, ob es klappt. Allerdings muss man dazu vorher schon eruiert haben, ob die Ausbreitungsbedingungen halbwegs tauglich sind zu der betreffenden Stunde und an dem betreffenden Tag, denn da hängt man doch also, ist man etwas in Gottes Hand, um es etwas melodramatisch auszudrücken, anders gesagt, es hängt sehr davon ab, wie die Sonne diese oberen Atmosphärenschichten, also die Ionosphäre, in welchen Stand diese Schicht von der Sonne versetzt wird, ob da so viele Ionen oder weniger erzeugt werden, aber das sollte man vielleicht jetzt nicht im Einzelnen erläutern. Jedenfalls, man kann so sagen, dieser Ionosphärenspiegel wird sozusagen von der Sonne mehr oder weniger aufpoliert und klappt dann weniger oder mehr gut, je nachdem, wie die Tages- und Jahreszeit ist und was die Sonne so macht.
Wie wäre das denn jetzt? Jetzt haben wir gerade einen schönen Frühlingstag zum Zeitpunkt der Aufzeichnung und ist dieses Wetter günstig oder kann man das jetzt so bei einem Hochdruckgebiet, wie es jetzt aussieht, kann man das jetzt nicht so genau sagen bei dem Wetter, was man jetzt so fühlen und sehen kann?
Ja, also da meint man natürlich, das Wetter hätte da eine Auswirkung auf die Ausbreitung, tut's aber eigentlich überhaupt nicht, also zumindest was die Kurzwellenausbreitung anbelangt. Auf den Ultrakurzwellen kann's ein bisschen anders aussehen, aber die Kurzwellen, die also diese weitreichenden Verbindungen ermöglichen, sind eigentlich von dem, was sich hier in unserer Wetterzone so abspielt, das heißt so in den untersten 10 Kilometern der Atmosphäre, eigentlich ziemlich unabhängig und die Güte der Funkwellenausbreitung hängt eigentlich nur davon ab, einmal wie lange die Sonne eingewirkt hat auf die Ionosphäre innerhalb des Übertragungsweges und zum anderen, wie viel ionisierende Teilchen von der Sonne ausgesandt werden. Der sogenannte Sonnenwind, der macht da also einiges und da hängt es dann davon ab, ob die Funkausbreitung gut oder schlecht ist. Im Zusammenhang damit sind auch die Sonnenflecken zu erwähnen, die also Astronomen in ihren Fernrohren beobachten können. Wenn viele Sonnenflecken zu sehen sind, dann ist also von der Tendenz her die Ausbreitung gut und sonst eben schlechter. Also wie gesagt, das Wetter, ob es schön oder schlecht ist, bezüglich des Funkens, da ficht es den Funkamateur nicht an.
UKW zum Beispiel, also normaler Hörfunk, dann ist mir aufgefallen, zu bestimmten Zeiten oder Jahreszeiten, wenn zum Beispiel auch Hochdruckgebiete oder irgendwie so Nebelgebiete waren, dann konnte man teilweise aus entfernten Regionen Sender empfangen, die man sonst nicht jeden Tag empfangen kann, zum Beispiel italienische UKW-Sender oder aus der Schweiz, nicht? Ich meine, vor ein paar Jahren waren die Frequenzen noch nicht so stark belegt wie heute, da war es noch leichter, aber ab und zu, wenn man Glück hat, hat man auch diese Überreichweiten. Hängt das auch ein bisschen mit damit zusammen, mit solchen Wetterlagen? Kann man das so ein bisschen vergleichen? Nun ist UKW was anderes wie Kurzwelle, nicht?
Ja, kann man sagen, UKW ist in der Hinsicht wirklich was anderes. Die Ultrakurzwellen, die halten sich noch strikter an das Gebot, sich nur geradlinig auszubreiten und das unangenehme oder unglückliche für den Funkamateur ist, dass sie an der Ionosphäre, da in 100 bis 300 Kilometern Höhe, so hoch ist das nämlich, nicht mehr reflektiert werden. Die gehen also glatt durch und bis zum Mond, nur steht da keiner mit dem Transistorradio, wohingegen aber hier auf der Erde die Ausbreitung zunächst mal geradlinig ist. Der deshalb werden UKW-Sender möglichst hoch aufgebaut, damit sie weit reichen. Aber jetzt kommt halt der Punkt dazu, Ultrakurzwellen können gelegentlich an atmosphärischen Schichten, die also durchaus tiefer hängen und die vom Wetter beeinflusst werden, reflektiert werden. Und so kann es dann zu solchen Überreichweiten kommen. Es können also an sogenannten Inversionsschichten in einigen Kilometern Höhe Reflexionen auftreten oder es können sogar Ultrakurzwellen in eine Schicht eintreten, können sich in dieser Schicht wie in einem Hohlleiter, also einem Gebilde, in dem die Funkwellen hin und her reflektiert werden, über Hunderte oder gar Tausende von Kilometern ausbreiten und können dann dort auch wieder mal in die alleruntersten Schichten der Atmosphäre eintauchen und können auf diese Weise empfangen werden. Und wenn man Ultrakurzwellen-Amateurfunk macht, dann benutzt man also auch gerne und nutzt diese Effekte, um sich eben mit Leuten zu unterhalten, mit denen das sonst auf der Ultrakurzwelle nicht möglich wäre. Und das führt dann auch dazu, dass im Ultrakurzwellenrundfunk italienische Sender zu hören sind oder dass im Fernsehen vielleicht mal Radio Moskau zu sehen ist, ohne dass man, was heute ja auch möglich ist, eine Satellitenschüssel parat halten muss.
Studio Merten. Yes, indeed!
Ja, zweiter Teil im Studio Merten. Wir nehmen Kontakt mit Chicago auf und zwar mit Hilfe von Dr. Sigmar Köpp.
Ja, Herr Dr. Köpp, jetzt wollen wir doch mal ein bisschen so in die Praxis gehen und vielleicht können Sie unseren Hörern mal so ein bisschen von Ihrem Hobby in der Praxis etwas vorführen. Geht das? Können Sie jetzt so spontan mal was versuchen oder zumindest so aufbauen, als dass die Möglichkeit vielleicht besteht, vielleicht ein Funkgespräch zu führen?
Ja,
wir können es mal probieren, ne?
Ja, selbstverständlich. Das mache ich natürlich sehr gerne und wir probieren es mal. Ist natürlich so, am schnellsten geht das, wie beim Telefonieren auch, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt, hier muss man schon die Zeit vereinbaren im Normalfall, jemanden hat, mit dem man sich unterhalten will, dann ist der natürlich gleich parat. Aber wie gesagt, der fast häufigere Fall ist nicht der, dass man sich verabredet hat, sondern dass man einfach mal so einen allgemeinen Anruf startet und das wollen wir eigentlich jetzt mal machen.
Ja, gut.
Hello, Kilo 9, Delta Tango, QRZ from Delta Lima 4, Kilo, Charlie Yankee.
Delta Lima 4, could we go down 5, please?
Yes, Kilo 9, Delta Tango, this is Delta Lima 4, Kilo, Charlie Yankee. Good morning, dear friend, thanks for picking me up. My name is Sigma, like Sierra, India, Echo, Golf, Mike, Alpha, Romeo, Sigma the name. And the QTH is near to Bonn, like Bravo, Oscar, November, November. About 15 kilometers northwest of Bonn is my QTH. The report for you, by the way, is 5 and 7. So I put the microphone back to you. Kilo 9, Delta Tango from Delta Lima 4, Kilo Charlie Yankee.
Roger, Delta Lima 4, Kilo Charlie Yankee from Kilo 9, Delta Tango. Very good, Sigma. I will keep this short because the frequency didn't belong to the Radio Zulu 3 station. My name is Bob Baker, Ocean Baker Bob, and you are 5 by 8 in Chicago, Illinois. And I'm running about 100 watts, a 3-element beam. So my QSL 100% Sigmar. But I must leave now to go. We have a funeral in the family. It is now time to leave. I will QSL 100%. Good DX. Vielen Dank, mein Freund. Delta Lima 4, Kilo Charlie Yankee from Kilo Niner Delta Tango.
Yes, Bob, very nice, and thanks for the good wishes. So I wish you a very nice day, and what else about me? Very short, the equipment here, a Fox Tango 757 from Yaesu, a power amplifier putting about 700 watts to a 2-element quad, so that about the
technical conditions here, and yes, you have got only little time, so I let you go and say very 73 to you, and I will send my QSL card to you via the Bureau. Bye-bye, Bob, and 73, Kilo 9, Delta Tango, from Delta Lima 4, Kilo Charlie Yankee.
You don't need 700 watts on this band, it just makes it miserable for everybody else.
Ja, gut, jetzt haben wir gerade was gehört. Sie haben Englisch gesprochen. Mit wem haben Sie denn gesprochen und wo saß dieser Mensch?
Ja, das war also ein Funkamateur, der in der Nähe von Chicago offensichtlich beheimatet ist und der offensichtlich auch sich dadurch auszeichnete, dass er relativ wenig Zeit hatte, sodass also dieses Gespräch nicht unbedingt typisch war. Kann schon passieren, dass man nur die technischen Gegebenheiten austauscht und dann also in kodierter Form auf Wiedersehen sagt, aber die Regel ist es schon, dass man so ein paar etwas nähere Einzelheiten über die persönlichen Verhältnisse austauscht, sodass also der andere sich ein Bild machen kann und man selbst auch, zumindest wie so der familiäre Status ist oder auch natürlich die technische Ausrüstung beschaffen ist. Das sind Dinge, die einen natürlich dann schon interessieren. Und es kann sich durchaus ein Gespräch von einer oder anderthalb Stunden entwickeln, wenn man halt gemeinsame Dinge entdeckt, also über die zu diskutieren beiden lohnend erscheint.
Was war denn für Sie das interessanteste Gespräch in Ihrer Zeit hier?
Jui, das ist jetzt eine Frage, die, auf die mir so auf Anhieb keine so eklatante Antwort einfällt. Ein interessantes Gespräch zum Beispiel, wenn man also mit jemandem sich unterhält, der irgendwo auf der Autobahn gerade in einem anderen Kontinent entlang fährt, auf der Panamericaner heißt das ja in Südamerika, in Chile, und mit dem man sich dann ja sogar in der eigenen Muttersprache unterhält, weil er zufällig auch noch deutschstämmig ist. Das ist sicher eine interessante, vor allen Dingen von der technischen Faszination her interessante Sache. Oder natürlich interessant ist es durchaus auch, was nicht so ganz selten vorkommt, sich mit Ordenspriestern zu unterhalten, die irgendwo im Urwald beheimatet sind, in einer Missionsstation oder vielleicht in einem Krankenhaus und dort also einiges zu erfahren, wie es da so geht. Oder man trifft Leute, mit denen man irgendwelche Dinge gemeinsam hat, die vielleicht am gleichen Orte wie man selbst studiert haben und die jetzt in Indonesien leben und sich natürlich gerne an ihre Zeit zurückerinnern. Und da ist es schon interessant, über Dinge, die beiden bekannt sind, sich unterhalten zu können.
Haben Sie denn auch dadurch persönliche Kontakte oder Freundschaften anknüpfen können oder ist es dazu nicht gekommen?
Also im Großen und Ganzen bisher nicht, aber das hängt sicher auch davon ab, wie in welchem Maße man solche Dinge forciert oder nicht. Und es ist halt so, den einen oder anderen, den kennt man schon, also persönliche Kontakte in dem Sinne. Es hat mich auch mal ein Funkamateur aus, deutschsprachiger aus Teneriffa besucht hier zu Hause und den einen oder anderen kennt man halt schon etwas besser, weil man sich oft mit ihm unterhalten hat und der wohnt dann halt eben in Südamerika zum Beispiel und also insofern persönliche Kontakte nicht im Sinne eines Eyeball-Gespräches, nicht wie das unter Funkamateuren heißt, also wo man sich von Auge zu Auge sieht, aber immerhin in dem Sinne, dass man sich doch hin und wieder mal trifft auf einer der Frequenzen.
Herr Dr. Köpp, was macht denn eigentlich die Faszination dieses weltweiten Funkens aus?
Ja, was macht das aus für mich persönlich? Sicherlich überhaupt ist es überhaupt faszinierend, mit relativ einfachen technischen Mitteln so große Entfernungen zu überbrücken. Natürlich muss man schon durchaus sagen, geht das heute natürlich mit jedem Telefon. Es ist sogar vom Einstiegspreis her billiger, wie man zugeben muss, denn so eine Funkstation in der einfachsten Version, mit 2000 Mark ist man dabei und es bereitet keine allzu große Mühe, mit einer Richtantenne und einem Verstärker auch so an die 10.000 Mark oder darüber zu kommen. Also der Einstiegspreis ist schon hoch, aber es ist dann eben, wenn das einmal alles steht, ein relativ leichtes, sich mit Leuten an beliebiger Stelle in der Welt zu unterhalten. Nicht? Das heißt also, man kann ohne Anklopfen da irgendwo hereinkommen. Mit dem Telefon ist das doch nicht so üblich. üblich, irgendeinen wildfremden Menschen in Australien mal anzurufen. Und naja, also das ist schon faszinierend, sich da eben mal eben mit einem Bekannten irgendwo anders in der Welt unterhalten zu können.
Also was mich daran fasziniert hat, eben die die schnelle Möglichkeit, Kontakt zu finden und dann eben zu wissen, dass das drahtlos über Funk geht und dass der andere eben gleichen Interessen hat, eben so auf diese Weise in Kontakt mit anderen Menschen auf der Welt zu kommen.
Richtig, und was die gleichen Interessen anbelangt, da geht es eben noch einen Schritt weiter. Die bestehen ja häufig auch darin, dass die Interessen auch gleich auch und insbesondere gleich sind bezüglich des Interesses an der Technik. Und das schafft natürlich zusätzliche Kontaktpunkte. Man kann sowieso sagen, zwei Dinge können einen eigentlich im Besonderen dazu führen, Amateurfunk zu machen. Zum einen eben das Interesse an technischen Dingen, hier also elektrotechnischen und Dingen, also der Funkausbreitung. Und das andere Interesse, was einen dazu führen könnte, das ist das Interesse an der Kontaktaufnahme mit anderen Menschen allgemein. Wobei natürlich diejenigen, die primäres technisches Interesse besitzen, etwas günstiger dran sind, denn für den Amateurfunk muss man eine Prüfung machen und diese Prüfung wird also von dem Bundesamt für Post und Telekommunikation, so heißt es heute wohl, abgenommen. Und diese Prüfung beinhaltet schon, also neben Morsekenntnissen, die also für den Kurzwellenamateurfunk zumindest gefordert werden, neben diesen Morsekenntnissen beinhaltet das schon einiges an Technik, was man da auch doch sich aneignen muss. Und derjenige, der sowieso daran interessiert ist, für den ist das natürlich eine interessante Sache. Derjenige, der es aus Kommunikationslust macht, hat unter Umständen vielleicht etwas mehr dran zu lernen und zu pauken, bis er die Technik so in seinen Kopf hineinbekommen hat.
Amateurfunk ist ja nicht zu verwechseln mit CB-Funk. Das ist ja etwas ganz anderes, wo ja praktisch jedermann sich sowas zulegen kann und ist auch eine andere Art und Weise des Funkens. Was ist der konkrete Unterschied? Vielleicht können Sie das ein bisschen besser noch erklären.
Tja, wie soll man es sagen? Der CB-Funk ist für manchen Funkamateur in den letzten 20 Jahren die Einstiegsdroge gewesen, so könnte man es ausdrücken. Und der CB-Funk ist geschaffen worden, weil halt zum einen die Möglichkeit da war, in einem bestimmten Frequenzbereich, der für Rundfunk sowieso nicht genutzt wurde, da Möglichkeiten zu schaffen, für jedermann ein Frequenzband zu eröffnen, in dem er also frei kommunizieren kann mit Gleichgesinnten.
Ohne Prüfung.
Ohne Prüfung, richtig, nicht? Und mancher von den Zuhörern wird das sicher kennen oder selber betreiben. Da kann man halt durch bloßes Kaufen eines Funkgerätes sich dann in die durchaus interessante Lage versetzen, in einem Umkreis von, 10 bis 30 Kilometern sich mit Gleichgesinnten zu unterhalten. Allerdings hat der Gesetzgeber diesem Tun gewisse Schranken auferlegt. Es ist eben nur ein bestimmter Frequenzbereich, eine bestimmte Anzahl von Kanälen, die man sich mit vielen anderen teilen muss, sodass da also doch einiges an Betrieb vorhanden ist zunächst. Zum anderen ist die Ausgangsleistung auf einige Watt begrenzt, während im Amateurfunk 750 Watt die gesetzliche Grenze darstellen. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Ausbreitung. Also im CB-Funkband wird es in aller Regel halt wirklich beschränkt sein auf die 10 bis 30 Kilometer im Umkreis, während die Ausbreitung über die Ionosphäre und letztlich um die ganze Welt technisch im Prinzip in diesem Frequenzband auch möglich wäre, nur halt die starke Belegung dieser Kanäle verhindert das. Also es ist letztlich so, dass im Regelfalle in diesen Kanälen halt wirklich der Umkreis nur erreicht wird. Man müsste im anderen Falle den anderen mal sagen können, seid mal alle still und jetzt höre ich diese schwache Station aus Japan auch noch, aber das ist natürlich nicht realisierbar. Also von daher wird der Aufwand, den den man treiben muss als Funkamateur, indem man eine Prüfung ablegt, dadurch belohnt, dass man auf vielen anderen Frequenzbereichen auch noch senden kann und mit größerer Leistung. Beides führt dazu, dass man mit großer Sicherheit eben auch große Reichweiten überbrücken kann. Und natürlich, man hat in der Regel Gesprächspartner, die also einen gewissen technischen Stand beherrschen, weil sie auch eine Prüfung ablegen müssen. Das heißt also, die technischen Kenntnisse der dort Beteiligten sind im Mittel natürlich höher. Was nicht heißt, dass nicht auch mancher CB-Funker technisch sehr versiert sein kann. Aber der Regelfall ist halt, dass man mit dem Amateurfunker natürlich über technische Besonderheiten sprechen kann und hat also von daher vielleicht einen zusätzlichen Themenkreis. Aber wie gesagt, der wesentliche Unterschied ist sicherlich der, dass also von der Technik her der CB-Funk beschränkt ist auf den näheren Umkreis.
Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
QTH, QSL und QX, ungewohnte Töne aus dem Studio Merten. Wir im Studio Merten, das sind heute Abend Andrea Marx in der Musik und Bianca Schmidt am Mikrofon. Wir zusammen tauchen jetzt wieder ab in die Junosphäre des Amateurfunks. Dr. Sigmar Köpp ist Amateurfunker in Merten. Otto Ganser hat ihn besucht.
Everybody. Ja, nun sind wir hier im Vorgebirge, im oberen Teil von Merten, und diese gewaltige Antennenanlage, von der ich ganz zu Anfang schon sprach, die fällt ja schon von unten vom Taler aus auf, weil die so einen Umfang hat. Und sind Sie dadurch hier im Dorf bekannt mit dieser Antennenanlage, dass man sagen kann, ach, das ist der und der, oder wer ist das? Oder hat sich das so nicht herumgesprochen, was das eigentlich bedeutet?
Kann ich gar nicht sagen, müsste man mal rumhorchen, habe ich bisher nicht gemacht, muss ich zugeben. In der näheren Nachbarschaft ist man natürlich schon bekannt, weil mit einigen Watt an Hochfrequenzleistung, die man in die Welt setzt, da kann es dann schon passieren, dass der eine oder andere Rundfunk- oder Fernsehempfänger, aber das ist normalerweise wirklich auf die Nachbarschaft so in 30 Metern beschränkt. Danach nimmt die Wahrscheinlichkeit sehr stark ab. Also, dass einige Rundfunk- und Fernsehempfänger sich die Ohren zuhalten und meistens liegt es halt daran, dass da die Konstrukteure bei diesen Empfängern an irgendeiner entscheidenden Stelle 2,50 Mark gespart haben, um das Filter einzubauen, was eigentlich da sein müsste, damit eben wirklich nur der Rundfunksender empfangen werden kann und nicht noch irgendein anderer, stärkerer Sender, der auf einer anderen Frequenz sendet. Und da kann es Probleme geben, aber die sucht man natürlich nur noch in oder selbstverständlich in Gemeinschaft mit den Nachbarn zu lösen. Da gibt es dann Möglichkeiten, Filter vor den Radioempfänger oder Fernsehempfänger zu schalten, und das Problem ist dann aus der Welt geschafft. Aber über diesen Umkreis hinaus, also sehen kann man die Antenne sicher von Weitem. Es sind ja also zwei Drahtebenen, die 3 Meter voneinander entfernt sind und 5 mal 5 Meter in der Fläche sind, sodass also umgerechnet etwa 75 Kubikmeter umbauter Raum auf diese Weise auf dem Dach postiert worden sind. Unübersehbar ist das sicherlich, und wenn wir Besuch bekommen, der nicht genau weiß, wo wir wohnen, dann sagen wir einfach, nach immer dem Drahtkäfig nach, dann ist das also ein eindeutiges Kennzeichen.
Mhm. Haben Sie das selbst aufgebaut, diese Anlage?
Ja, oh ja, mit Hilfe von Nachbarn und Verwandten an 2 Wochenenden. Und wenn man da etwas unbedarft rangeht, zugegebenerweise bin ich das also, da kommt man doch in Staunen, was das für Kräfte sind, die man da überwinden muss, bis das Ding oben ist. Und es hat also einiges an Schweiß und Ängsten gekostet, bis das Gerät also wirklich ans Dach angeflanscht war. Natürlich könnte man das Ganze auch auf einen Mast stellen in den Garten, aber einen Vorteil hat es natürlich, wenn es auf dem Haus steht, dass man es nicht unmittelbar vor Augen hat. Nicht? Da ist es erstmal aus dem Blickfeld, ein bisschen hoch ist es auch, also aufgestellt haben wir es selbst, ja.
Und wie sind denn dieser Konstruktion die starken Stürme der letzten Zeit bekommen?
Ja, also da muss ich, Moment, dreimal auf Holz klopfen. Denn das ist tatsächlich ein Problem bei solchen Antennen, dass der Wind denen schon was anhaben kann. Und wann immer man sich mit jemandem unterhält, irgendwo in der Welt, dann hört man sehr oft den Satz, oh ja, diese Art von Antenne, die habe ich auch mal gehabt, 3 Jahre lang, war wunderbar, hat prima geklappt. Und ja, dann kam leider ein Sturm und dann war sie nicht mehr. Und jetzt habe ich eine andere. Also mithin, das ist schon ein gewisser Windwiderstand, der da aufgebaut ist mit der Antenne. Aber wie gesagt, toi, 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 bisher ging das gut ab. Das Rohr war offensichtlich stark genug gewählt und die Antennenrohre, die die Drähte halten, auch. Und ja, es geht so ein Spruch in Amateurfunkerkreisen, wenn eine Antenne bei stärkeren Stürmen 3 Jahre noch nicht runtergekommen ist, dann war sie zu klein gewesen. Also mit anderen Worten, man müsste eigentlich noch größer bauen, dann wird sie elektrisch noch besser funktionieren.
Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf dieses riesige Antennengebilde und wenn ich nicht wüsste, was sie damit machen, könnte man ja auch denken, ach, das ist ja vielleicht was ganz Geheimnisvolles oder hat was mit Geheimdienst oder irgendwas zu tun. Sind Sie da noch nicht so angesprochen worden diesbezüglich?
Nee, das eigentlich nicht. Man macht sich natürlich auch seine Gedanken und hofft in einem hoffentlich niemals stattfindenden nächsten Krieg nicht das Ziel von Luftangriffen zu sein, aber auszuschließen ist es nicht ganz. Also bisher hat keiner danach gefragt.
Wie ist das in dem jugoslawischen Bürgerkrieg? Hört man öfters von Funkamateuren, die aus den Kriegsregionen berichten und etwas übermitteln, weil vielleicht Radiostationen ausgefallen sind? Können Sie sich vorstellen, dass Sie auch mit diesen Menschen zufällig mal in Kontakt kommen können?
Ja, das ist natürlich im Prinzip ohne weiteres möglich, also technisch ohne weiteres möglich. Sprachlich ist natürlich die Barriere da, dass ich kein Serbisch oder Kroatisch beherrsche und ja, der eine oder andere mag vielleicht Deutsch sprechen. Das, also unter der Prämisse, wäre das natürlich durchaus machbar. Also technisch ist es gerade innerhalb Europas kein Problem. Fast zu jeder beliebigen Tages- und Nachtzeit, wenn man die richtige Frequenz wählt, Kontakt zu erhalten mit irgendwem. Über Kontinentengrenzen hinweg, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger und da muss man sich die Zeit richtig wählen. Nicht zuletzt auch, weil natürlich hier und da die Leute immer mal schlafen zwischendurch und nicht nur funken können.
Ja, vielleicht zum Abschluss jetzt noch eine Frage, vielleicht für die Hörer, die interessiert geworden sind und vielleicht noch mehr Informationen haben wollen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, an wen er sich wenden kann, oder gibt es irgendwelche Publikationen, die vielleicht interessant wären, oder Clubs, oder wo kann sich jemand, der jetzt plötzlich vielleicht interessiert geworden ist, an wen kann er sich wenden?
Tja, also es gibt den Deutschen Amateurradioclub, dem also der überwiegende Teil der Funkamateure in Deutschland angehört. Und dieser Deutsche Amateurradioclub ist so eingeteilt, dass er viele Ortsverbände, so heißt das im Jargon, besitzt. Und diese Ortsverbände, das sind also Vereine auf Ortsebene, die in vielen Städten oder Orten angesiedelt sind und an die man sich dann wenden kann. Und wenn man die Adresse dieser Ortsverbände haben will, dann wendet man sich am besten an den Deutschen Amateurradioclub in Baunatal. Ich kann gerade mal schauen, ob ich irgendwo die Adresse finde hier. Der Deutsche Amateurradioclub, also DARC, wird das abgekürzt. Und das Postfach ist 1155, also 1155. In 3507 Baunatal, da müsste man noch ein W davor setzen. Und da die Sendung jetzt im April aufgezeichnet wird, ist das natürlich noch die alte Postleitzahl. Und wie die neue heißt, das weiß ich im Moment leider nicht. Das müsste man also noch in Erfahrung bringen.
Ja, gut. Dann darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Köpp, bedanken für das Gespräch und hoffe, dass wir viele Leute am Radio neugierig gemacht haben und vielleicht auch ein bisschen jetzt mehr darüber wissen. Dankeschön.
Ich bedanke mich ebenfalls für das Interesse.
Das Studio Merten war zu Gast im Höhenwerk in Merten. Dort hat Otto Ganser Dr. Sigmar Köpp besucht. Dr. Sigmar Köpp ist Amateurfunker. Wir bedanken uns bei Dr. Sigmar Köpp nochmal an dieser Stelle. Im Studio heute saß Otto Ganser in der Technik. Andrea Marx war für die Musik zuständig, Heinrich, der Studiokater, war natürlich auch da. Unter Mikrofon verabschiedet sich Bianca Schmidt.